wieder soweit. Eine nächste Folge vom Kickers Radio Sportplatz Gespräche für alle und keinen. Mein heutiger Gast ist die Lisa Lönert, unsere Cheftrainerin von Kickers Sports. Lisa, herzlich willkommen im Kickers Radio Podcast.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du zu Gast hier im Podcast bist, da du ganz, ganz viel im Hintergrund wirkst und ich mit dir heute so ein bisschen unsere gemeinsame Reise mal beleuchten möchte und wir ja ins Gespräch kommen können darüber, was wir bei Kickers arbeiten, ja, und wo wir da unterwegs sind. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne einmal damit reinrutschen, wie wir uns kennengelernt haben. Denn ich glaube, das ist eine spannende Geschichte. Und wenn ich daran zurückdenke, dass ich habe vor inzwischen 3,5 Jahren relativ regelmäßig E-Mails von einer Studentin aus Gießen bekommen, die ihre Masterarbeit gerade am Vollenden war und im Anschluss erstmal ein Praktikum gesucht hat.
Ja, ja.
Was hat dich damals dazu verleitet, da so beharrlich zu sein, bei dieser, sag ich mal, kleinen Firma anzuklopfen und dich auch nicht abwimmeln zu lassen?
Ich glaube, das begann schon ein bisschen früher, weil wir beide kennen uns schon aus der Schule. Also genau, du hast ja bei uns an der Schule, wo ich zumindest in der Schule war, als Deutsch- und Sportlehrer gearbeitet und uns dann während des Abis, wo ich Abi gemacht habe, verlassen und dann so ein bisschen mehr das Profisporttum mit Laura aufgezogen und dann auch Kickers entwickelt. Und das habe ich natürlich über Social Media so ein bisschen verfolgt oder mehr und mehr verfolgt und hatte dann schon auch den Drang, das einfach mal auszuprobieren, in diese Richtung zu arbeiten und habe einfach, ja, ich wusste, wie du so drauf bist und dass man manchmal öfter nachbohren muss und habe es deshalb öfter versucht.
Jawohl. Und bevor wir auf unsere vielleicht gemeinsame Vergangenheit da in der Schule zurückkommen, aber dann tatsächlich, du bist ins Praktikum davon gekommen, du bist auch erstmal in eine super kleine Gruppe reingerutscht, ja. Und was hat da im Kern für dich an einem Kickers, ja, weil es ja erstmal eine Idee ist, ja, für dich da den Reiz ausgemacht?
Der Reiz war vor allem darin, dass man sehr, sehr nah am Menschen arbeitet, obwohl es meistens digital ist, aber man bekommt super viele Geschichten mit und erlebt einfach, wie Menschen wachsen und was vor allem da für super schöne sportliche Ereignisse entstehen und auch persönliche Weiterentwicklung. Das habe ich damals schon gemerkt, ganz am Anfang, obwohl es ein bisschen wild war und wir noch super klein waren und alle remote gearbeitet haben. Aber das, was wir gemeinsam damals schon geschafft haben, das war einfach super schön.
Genau, und das ist heute gewachsen. Darauf kommen wir, glaube ich, einfach später noch mal ein bisschen. Und das gemeinsame Fundament, was wir beide haben, heißt Franziskus-Gymnasium in Mutlangen. Das ist tatsächlich eine ziemlich, in der Zeit, in der wir da waren, war das eine sehr, sehr junge Schule. Du gehörtest zum ersten Abiturjahrgang. Dazu darf man wissen, dass das die Schule zu einem Franziskanerinnenorden gehört. Dieser Orden ist tatsächlich spannend, weil er sich einmal im Zweiten Vatikanischen Konzil von der deutschen Staatskirche losgesagt hat. Also das heißt, also auf gut Deutsch heißt es eigentlich, dass dieser Orden nicht von Kirchensteuereinnahmen abhängig ist und wenn irgendwann die letzte Nonne die Augen zumacht, das Ganze an Rom fällt, glaube ich. Vielmehr, also das heißt, sie sind unabhängig von der deutschen Staatskirche und die betreiben Schulen als Ordensschulenträgerverband in Baden-Württemberg vornehmlich, haben da eine ganze Menge Schulen und das Franziskus-Gymnasium ist damit angetreten, Koedukation im Prinzip in die Welt zu tragen, weil dieser Ordensschulenträgerverband oder der Franziskanerinnenorden hat im Prinzip um 1900 grob herum angefangen, Schulen für Frauen in Baden-Württemberg aufzubauen. Und die Schule, an der ich gelandet bin nach dem Referendariat, war eben genau diese Schule und die Schule hat auch mich damals angezogen, weil sie ein ganz besonderes Konzept hatte. Und wie hast du das denn wahrgenommen als Schülerin dieser Schule?
Also vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Das Konzept war ganz viel Lernen zu lernen und eben keinen Frontalunterricht zu haben, sondern sich besser kennenzulernen und seine eigene Entwicklung da voranzutreiben. Vor allem, also es waren Mädchen- und Jungsklassen getrennt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war für mich persönlich damals super gut, weil ich mich einfach auf mich konzentrieren konnte und nicht irgendwie abgelenkt war. Das war eine Besonderheit. Wir hatten ganz viel auch ohne Noten und ohne Druck dahinter, sondern immer quasi den Weg dorthin zu kommen im Vordergrund und sich dabei kennenzulernen und seine Interessen zu fördern. Das war ja so ein bisschen das Besondere an der Schule und vor allem dieses dialogische Lernen. Einfach immer im Dialog zu sein, ohne starke Hierarchien. Und das ist das, was mir ganz, ganz viel auch heute immer noch hilft, wo wir später wahrscheinlich noch tiefer reingehen, was das mit Kickers auch zu tun hat, weil wir diese Theorie ja immer noch jetzt praktizieren, obwohl wir beide nicht mehr an der Schule sind, aber trotzdem häufig wieder auch in Gesprächen darüber landen, weil so viel dort auch entsprungen ist.
Ja, ich finde das unheimlich spannend, das von dir aus Schülerinnenperspektive dort zu betrachten, was wir aus Lehrerperspektive dort im Endeffekt vorgedacht haben. Ich kann das auch ein bisschen weitergehen. Ja, wir haben einmal das Thema der geschlechtersensiblen Pädagogik gehabt und haben gesagt, dass zu einer gewissen Zeit es sinnvoll sein kann, Lernräume sowohl für Jungs als auch für Mädels zu schaffen, und dass damit im Prinzip stärkere Persönlichkeiten heranwachsen sollten. Das ist für mich, ich hatte die Stelle für geschlechtersensible Pädagogik an dieser Schule, ist sicherlich ein Teil. Was mich aber viel mehr fasziniert hat, ist tatsächlich, dass es gelungen ist, sehr starke Menschen auszubilden, die in der Breite ein Wissen aufbauen können und die vor allen Dingen für sich mündig sich Themen aneignen können, Themen annähern können und die als Persönlichkeiten für sich heranwachsen. In einer super individualisierten Welt, ja, dafür und auf die es, wo so unglaublich viele Einflüsse vom Außen da sind, ja, das Stärken der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen im Lernen. Und das hat mich als Lehrer damals angezogen. Und das ist vielleicht auch wirklich das Spannende. Ich glaube, diese erste Abitursjahrgang, in dem du jetzt Teil warst, in dem ich deine Parallelklasse damals unterrichtet hatte als Klassenlehrer zu dieser Zeit, war es so, dass ich glaube, da sind ganz, ganz viele starke Persönlichkeiten rauserwachsen. Ich habe selbst heute noch mit einigen von denen Kontakt, allen voran mit dir. Und dass das einen gewissen Zauber hat und genau diese Haltung dem Lernen, aber auch jedem Menschen gegenüber, die Stärke, der Wertschätzung dahin, dass das die unglaubliche treibende Kraft und das verbindende Element dahinter ist.
Genau, weil es ging auch immer um also die Werte in einer Person zu sehen und die Stärken hervorzuheben. Nie um irgendwie Schwächen und darauf rumzupochen, sondern immer in dem Bewusstsein, was ist das Interesse, was ist die Persönlichkeit dahinter und was kann die Person gut. Und so auch ganz viel in Gruppenarbeiten und als Team eben zu agieren, das hat uns, glaube ich, in der Klasse sehr stark verbunden, verbindet uns teilweise immer noch. Also auch von denen sind ganz viele ja auch immer noch an Kickers interessiert und so ein bisschen auch in dem Sportfieber. Das freut mich auch heute immer noch.
Genau, das finde ich unheimlich spannend, denn ich glaube, dass die Abwesenheit der Noten, der Blick auf die Qualität, da aber eine bombastische Gruppe geformt hat und zwar im Individuellen, weil auch die Abiturergebnisse, die am Ende natürlich auch benotet wurden oder auch die Kursstufe war ja dann eine ganz normale Kursstufe, die auch mit einer Qualifikationsphase und ähnlichen Sachen vorneweg lief, in der aber die Gruppe extrem performant war. Und
ja. Und was noch hängen geblieben ist, ist für mich, wir haben damals ja auch immer so eine Stunde Outdoor-Sport in der Schule gehabt, was ich ultra wertschätze, auch wenn ich jetzt zurückblicke, weil wir da so viel Verschiedenes ausprobiert haben, vom Skifahren, Nordic Walking, Laufen gehen und so weiter, was man gefühlt in einer anderen Schule nicht machen würde, aber was uns irgendwie auch in der sportlichen Vielfalt ausgebildet hat und dieses immer wieder zwischendurch Bewegen den Kopf frei gemacht hat, uns irgendwie auch so ein bisschen anders getriggert hat. Das finde ich heute immer noch cool.
Ja. Und welche Sportarten hast du neben der Schule für dich betrieben?
Ich habe früher ganz, ganz viel voltigiert. Also das ist ja Turnen auf dem Pferd, wenn man das nicht weiß. Das Pferd rennt im Kreis und wir bauen da drauf irgendwelche Kunststücke. Das habe ich bis zu 4-mal die Woche gemacht und auch damals schon unterrichtet. Also super akrobatisch, was jetzt mit dem Ausdauersport ja eigentlich gar nichts zu tun hat, auch wenn wir im Kadertraining so schon immer wieder das machen mussten. Aber was eben Teamsport ist, auch komplett anders wie jetzt im Triathlon-Business. Das heißt, ja, ich war eigentlich eher im Akrobatischen unterwegs.
Was ich daran aber spannend finde, dass es da extrem viel darum geht, Zugänge zum eigenen Lernen zu finden. Mhm. Ja, dann das Element, dass ein Tier mit dabei involviert ist und dann der Mannschaftsgedanke, der dabei ist. Und soweit ich heute weiß, bist du, klar, du bist nicht nur Trainerin bei Kickersport, sondern du bist auch im Voltigiersport inzwischen auch auf Landesebene involviert, richtig?
Ja, richtig. Also im Landeskader unterrichte ich oder referiere ich auch teilweise jetzt hier in Baden-Württemberg und habe eben von den ganz kleinen Kindern inzwischen paar Mannschaften auch bis zu größeren, verbinde quasi alle Altersstufen und sehe auch da eben die Entwicklung in einem ganz anderen Sport, aber eben eine Persönlichkeitsentwicklung mit einem Element Pferd und mit einem Sozialgefüge Gruppe, was auch ultra spannend sein kann, weil man einfach die eigene Haltung, wenn ich in eine Unterrichtsstunde reingehe, bestimmt auch ganz stark quasi das Outcome, was in dieser Stunde passiert. Das heißt, wie agiere ich und wie reagieren Kinder darauf und wie können wir das noch besser zusammenfügen, um eben als Gruppe noch weiter zu wachsen? Das ist ganz, ganz spannend, was man da erlebt.
Wenn du das mal, wenn du mal reingehst, was würdest du sagen, sind die Keimzellen? Weil im Prinzip, wir haben jetzt über Schule gesprochen, die diese Zugänge hat. Ich weiß heute von dir, dass du diese Zugänge auch in dem Sporttreiben dort versuchst zu implementieren. Und gerade schon darüber sprichst, über die Haltung dazu. Was ist dir dabei ganz besonders wichtig?
Für mich ist wichtig, dass alles auf Augenhöhe stattfindet. Also, dass wir einfach voneinander lernen können und ohne eine Hierarchie, dass ich sage, du musst das so und so machen. Ja, das ist im Voltigiersport nochmal anders, wenn es darum geht, einen Fuß zu strecken oder so. Aber einen guten Zugang zum Lernen, dass es nachhaltig gepflanzt ist und nicht von mir auferlegt, sondern einfach, ich schlage etwas vor, es wird was angenommen, es wird gefühlt, dass sowas funktionieren kann und auch umgekehrt, dass mir sowas auch gespiegelt wird. Und dann funktioniert Lernen wirklich sinnvoll. Es sind quasi immer nur Ideen. Und wenn wir das gut zusammenfügen können, dann wächst es auch immer weiter. Und das ist für mich ultra wichtig, dass man quasi auch es nicht autoritär, sondern als Gemeinschaft zusammen funktioniert.
Ich glaube, das Spannende ist, das, was du, worauf du da abhebst, ist das Machen von Angeboten. Mhm. Und die Rolle, die dir dazukommt, ist die der Erfahrenen dabei, die sagt, hey, versuch's doch mal so.
Ja. Ja,
und das finde ich extrem spannend und ich finde es auch für uns als Firma, als Kicker Sports, total interessant, dass du halt aus diesen beiden Welten damit reinkommen kannst. Jawohl. Dann machen wir mal einen Schwenk zurück zu dem, wie wir da losgelegt haben. Wir haben ja im Prinzip neben dem Training vor allen Dingen ja die Zugänge zu unseren sogenannten Educations aufgegleist, ja. Und da bist du jetzt tatsächlich neben mir, also wir beide sind sozusagen mit Abstand diejenigen, die am meisten unterrichten bei uns. Und wenn du jetzt, unser Klassiker ist das Run 1, aber inzwischen auch das Bike 1 und das Athletics und dann haben wir den Marco noch im Schwimmen und was ist denn das, was dich dabei lächeln lässt oder wann funktioniert denn für dich Lernen im Kick-Ass-Sinne?
Das funktioniert eigentlich ziemlich einfach, sobald man sich darauf einlässt, mal was anders zu probieren. Einfach den Raum zu schaffen, irgendwelche Dinge, die man bisher vielleicht noch nicht so gespürt oder erlebt hat, mal zu testen. Der Klassiker bei uns ist im Run 1 mal barfuß zu laufen. Was passiert dann? Und was passiert, wenn ich mich mal langziehe oder wenn ich in mir zusammensacke? Und wenn man zulässt, einmal wahrzunehmen, was man dann wirklich, was mit dem Körper passiert, was mit dem Geist passiert und was nachher eben im Effekt auch beim Laufen dort jetzt passiert, dann kann Lernen funktionieren.
Genau, und damit wird es für mich ein ganz elementarer Teil, der nämlich auch aus Schule, dann bei dir im Verein und jetzt versuchen, dem, was wir professionell machen dabei, Räume schaffen, in denen Lernen stattfinden kann, Zeiten schaffen, in denen eine Beschäftigung mit dem Ich und dann mit dem Gegenüber und mit neuen Lerninhalten möglich wird, um etwas zum Wachsen zu bringen, etwas anzuregen und wie du sagst, etwas tiefer zu fühlen. Das ist mir unheimlich wichtig, ja. Und sich da auf diese Reise zu begeben. Ich glaube, das sind Worte, die wir immer wieder besprechen, aber was sich dahinter verbirgt. Was bringt denn dann deine Augen zum Leuchten und die Mundwinkel zum Steigen im Gelingen? Woran machst du sowas fest?
Also man sieht es sofort, wenn das auch von anderen Athleten und Athletinnen gespürt wird, sieht man oft so einen Aha-Effekt und dann ist quasi wie so ein Klick und es kommt auch dort ein Grinsen zum Vorschein. Oder einfach nur, wenn die Möglichkeit gegeben ist oder der Raum, wie du es nennst, quasi etwas wahrzunehmen und Menschen wirklich sagen, ich spüre das, dann ist das das, was uns ja erfüllt. Also bei dir ist das ja genau das Gleiche. Ich glaube, beim Run 1 spürt man richtig, richtig große Effekte, einfach nur durch die 5 Elemente, die wir da haben. Und dieses eine Klickgefühl, das haben wir, glaube ich, bei fast allen bisher erlebt. Und wenn der Raum noch nicht geschaffen ist, beispielsweise jetzt innerhalb der Kurszeit, dann wird es wahrscheinlich spätestens innerhalb der nächsten 2, 3 Läufe so sein, dass man dann vielleicht die Möglichkeit hat, sich darauf einzulassen. Und ich höre ja auch hinterher super viele Geschichten. Ey, ja, jetzt neue Bestzeit hier, da. Das sind Rieseneffekte, aber für mich bringt das Grinsen schon allein, wenn so ein bisschen Gefühl erweckt ist, weil man so oft in unserem Alltag so gestresst ist und dann gar kein Gefühl zulässt.
Und das ist so spannend, dass wir das Fühlen und auch den Emotionen, den Wahrnehmungen ganz häufig eben nicht so nachgehen. Und uns damit einen Raum verschließen, ja, den wir andererseits mit unserem Training, mit Zahlen, Daten, Fakten dann natürlich auch anfassen, ja, aber die Keimzelle davon, das so behutsam zu gehen und zu, weil das natürlich, du musst etwas preisgeben von dir, von deiner Persönlichkeit, von etwas, was dir wichtig ist, ja, um Offenheit zu erfahren.
Ja, und das ist ja gerade das Spannende, weil wir bewegen uns bei den meisten in einem Hobby. Also die meisten bei uns sind ja alles Age-Grouper, Altersklassenathleten, wie auch immer, die das zu ihrem Spaß machen. Und Spaß ist auch eine Art von Emotion oder die Freude dahinter. Aber im Training die Emotionen zu wecken, das passiert irgendwie ganz, ganz selten, weil man das nicht zulässt, obwohl es ja eigentlich einem Freude bringen sollte. Und das ist auch das Spannende, finde ich, dahinter, dass der Prozess so viel Freude bereiten sollte, bringt er ja auch, aber man lässt es oft gar nicht zu, weil der Arbeitsalltag so stressig ist. Und wir schaffen dann innerhalb beispielsweise bei den Education von 2 Stunden den Raum, das auch mal wahrzunehmen, die Freude wahrzunehmen. Und das ist das, was so viel Spaß macht, wenn man das langfristig dann bei uns auch im Training spürt und die Athletenkommentare und so weiter liest. Ey, die Einheit war geil, hat Bock gemacht und so. Das ist ja das. Wir begleiten Menschen und begleiten Geschichten und dort die Emotionen schon im Prozess zuzulassen und dann natürlich an Tag X umso mehr, das macht mir noch ein breiteres Grinsen.
Ja. Und damit kommen wir, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen zur Sichtweise, wie wir gemeinsam auf Training schauen, wie wir das Training entwickeln wollen. Und ich glaube, dass ich nicht zu viel sage, wenn ich sage, dass ein Trainingsprozess immer ein Entwicklungsprozess und ein Persönlichkeitsbildungsprozess, dass sich da Dinge übereinander lagern und dass dieses Training nach gewissen Grundsätzen funktioniert. Und wenn du jetzt in Abgrenzung zu dem, sage ich mal, was du in der Uni in der Trainingslehre gelernt hast, ja, ist jetzt bei dir noch nicht so lange her wie bei mir, oder wenn jetzt die Studentinnen bei uns arbeiten, wie Hanna und Rona, die als Werkstudentinnen gerade bei Kickers arbeiten, wie nimmst du das denn wahr, mit was die kommen und wie wir darauf reagieren?
Also ganz krass ist, wir können das alles Zahlen, Daten bestimmt machen, aber das Gespür und das Stresslevel und so weiter, ja, Teile bilden sich beim Whoop wieder, bei anderen Uhren, aber ich glaube, das Wichtigste bei uns ist einfach, dass man das Gespür zulässt, wie fühle ich mich, nach was für einem Training ist mir, egal ob das jetzt nur das Stresslevel ist, der Schlaf oder nachher auch der Zyklus einer Frau, der auch, man braucht super viel Gespür dafür, was kann ich wann wie machen. Weil wenn das mit in den Trainingsprozess einfließt, dann kann man das quasi Hand in Hand gehen lassen und daraus ein effektives Training auch gestalten. Wenn wir nur die Sachen der Trainingswissenschaft anwenden, dann würden wir, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen auch gegen eine Wand fahren lassen. Einfach weil der Alltag sieht komplett anders aus als das, was man in der Uni lernt. Also es funktioniert kein 0815.
Das finde ich total spannend, weil im Prinzip wird das ja ganz häufig als so ein sich aufbauender Prozess beschrieben und dann kommt ja dieser ganz große, ich nenne es mal Voodoo der Individualisierung, ja. Und wir versuchen egal ob wir jetzt in einer 1-zu-1-Kommunikation mit jemandem sind oder in unserem Kickass-Training, wo wir jeden Montag mit dem Webinar sind, im Prinzip individuelle Wege zu bahnen, immer auf der Basis unserer Ideen und Pläne. Ja, aber der Prozess, der dort stattzufinden hat, ist in meinen Augen ein ganz krasser Wachstums- und Lernprozess, ja, und eine Haltung zu sich selber zu entwickeln. Also wie möchte ich mit diesen Triebfedern wirklich weiterkommen? Und da drin, wenn du jetzt, also du begleitest im Augenblick zum Beispiel, ja, du begleitest fast 30 Athleten durch dieses Jahr. Ja. Und wo würdest du da im Augenblick sagen, sind die ja verrücktesten Geschichten oder die intensivsten Wachstumsprozesse, die du begleiten darfst?
Also ich glaube, wir sagen ja immer Gesundheit auf die Eins und so, das klingt zu platt, aber das ist das Allerwichtigste, wenn wir schaffen, kontinuierlich im Training zu sein. Auch wenn es manchmal weniger Training ist, als man von irgendwo anders gewöhnt ist, aber wenn man kontinuierlich den Aufbau schafft, dann sind da auch krasse Wettkampferlebnisse da. Und wir haben super viele Athletinnen oder Athleten bei uns, die super viel arbeiten. Und da einfach es zu schaffen, eine gute Struktur im Arbeitsalltag zu haben, um nachher sogar, was man erlebt, in der Arbeit effizienter zu sein und effektiver und irgendwie eine bessere Struktur und sogar das Familienleben nebenbei noch zu schaffen und dann an Tag X aber so zu performen, dass man auch zufrieden ist, das ist immer so eine große Aufgabe, weil die meisten von uns einfach so viel Stress auf der Kette haben und der Ausdauersport ist eben auch ein zusätzlicher Stressfaktor. Da kann man schon coole Sachen begleiten. Und was ich auch immer ganz spannend finde, sind einfach, wenn wir es schaffen, Frauen, die mit Zyklusproblemen zu uns kommen, das wieder einzufangen über gute Routinen und einfach sehr viel Körpergefühl und Gespür. Vor allem, es ist keine Abhängigkeit, ich sage, was meine Athletin dann machen soll, sondern sie entscheidet für sich selbst, weil sie sich noch besser kennt. Und wir sprechen immer über Option A oder B oder was es noch für Optionen gibt. Wenn wir es schaffen, einen Trainingsprozess zu begleiten, die Periode oder den ganzen Zyklus wieder stabil zu bekommen und auch die Leistungswerte zu steigern, dann ist das eine mega gute Geschichte.
Und dabei sprichst du eine Sache an, die mir tatsächlich, die immer mehr zur DNA meines Arbeitens geworden ist, aber auch des Arbeitens bei uns in der Gruppe und wie wir uns unter unseren Trainern immer wieder austauschen und wie wir versuchen, neue Trainer in unser Team hinzuzufügen, dass wir genau dieses Element aus der Theoriegeleitetheit, Dinge, die wir aus dem universitären Umfeld wissen, hören, mit aneignen, dann auf der anderen Seite Coaching-Elemente mit dazu nehmen und dann eine ganz hohe praktische Relevanz und damit den Menschen ins Zentrum stellen mit seiner Entwicklung. Und dabei, wenn du jetzt sagst, hey, anhand welcher Kennzahlen gehst du denn vor, ja? Und an welcher Stelle sagst du, hier vertraue ich mehr auf den Dialog?
Natürlich, also die ganzen Leistungswerte, Watt, Pace und so weiter, Herzfrequenz ist für mich super wichtig, weil das zeigt mir schon, hat sich der Athlet gut verpflegt, in was für einem Setting war er unterwegs, wie fit ist er, wie hat er geschlafen. Das natürlich immer als Ausgangswerte, weil wir eben auch über eine Leistungsdiagnostik ganz klar feststellen, also bei uns heißt es ja Kickass Diagnostics, Metabolics vor allem in diesem Sinne, wo wir sagen, so und so ist das metabolische Profil, das heißt, diese Person hat auch den und den Art an quasi Energieverbrauch und so weiter, wenn wir das jetzt ganz platt runterbrechen. Das heißt, ich sehe sehr schnell, wenn die Person die ganze Zeit drüber ist, hey, hier stimmt irgendwas nicht, da kann was nicht sein oder sie hat eben sich zu wenig verpflegt, was auch immer. Dann muss ich schon hart eingreifen, weil einfach die Werte nicht zu dem passen, was ich eigentlich ansteuern wollte aus dem Training. Aber zusätzlich ist mir immer wichtig, dass ich auch ein Feedback bekomme vom Athleten, wie hat er sich gefühlt, wie war es für ihn, hat er die Power gespürt, hat er sich müde gefühlt, wie ist es da heute? Weil das ist für mich manchmal sogar noch um einiges mehr wert, weil das nicht alle Zahlen da liefern, die wir aus der Trainingsplattform bekommen. Das heißt, es ist immer beides im Abgleich. Und super wichtig, da einen engen Dialog zu halten, dass ich auch weiß, in welchem Setting ist der Athlet gerade unterwegs, was möchte ich ansteuern, wohin geht die Reise und welche Bausteine erarbeiten wir gerade.
Und das ist ja, glaube ich, auch das Coole, dass wir versuchen das damit im Prinzip wirklich Athleten zu befähigen, für sich selbst bessere Entscheidungen zu treffen. Und das passiert bei uns ja ganz häufig in diesem Montagswebinar. Wenn wir im Kick-Ass-Training unterwegs sind, ist es ja so, dass im Prinzip kein einer fest zugeordneter Trainer dabei ist, sondern das bist mal du, das bin mal ich, das mal der Jan, das mal der Phil, die da im Hintergrund agieren, beziehungsweise auch ganz klar montagsabends um 19 Uhr in unserem Webinar unterwegs sind. Aber, das ist vielleicht das Allerwichtigste, wir sind Widerlager, wir sind Ansprechpartner und die Entscheidungsebene liegt aber in der Hand unserer Athletinnen, ja, die dort sich wiederfinden dürfen und damit beauftragt sind, schrittweise für sich bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja, wir nennen das ja auch schon Self-Coaching. Das ist nicht nur das Coaching auf den Sport basiert, sondern wirklich auch ein Persönlichkeitscoaching, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist ja auch das Spannende, weil ich probiere was, es ist immer eine Option, ich teste, gleiche es ab und dann erst habe ich danach gelernt, quasi passt es oder passt es nicht und in welcher Situation greife ich quasi zu welchem Werkzeug. Wir beide nennen das ja oft auch so den Werkzeugkasten, den wir Menschen mit an die Hand geben oder ich sag manchmal wie so ein Blumenstrauß, den wir immer weiter ausfüllen, dass man quasi noch mehr bunte Blumen dabei hat in seinem Gepäck und sich so quasi weiterbildet. Und montags diskutieren wir im Webinar ja oft über verschiedene Szenarien und es ist auch schön, wenn unsere ganze Community da dabei ist und von sich selbst noch eine Option oder noch ein Werkzeug quasi mit in den Raum gibt. Und das ist auch das Schöne, wir haben immer mittwochs unseren Coaches Call, wo all unsere Coaches ja zusammen sind, von dir auch immer zu hören, was du aus dem Profisport noch so mitbringst, sei es aus den früheren Sachen von Sebi oder dem Versuchskaninchen Laura. Und dann versuchen wir, die Insights von den Profis noch ein bisschen alltagstauglicher für eben die Age-Grouper zu machen. Ich glaube, das ist für dich ja auch manchmal spannend, wie man quasi dieses wirklich Profihafte runterbricht in eher eine Age-Group-Variante, oder?
Da, also an dem Punkt finde ich es einfach so unheimlich spannend, dass ganz häufig in meinen Augen Dinge an der Oberfläche diskutiert werden, die quasi als Leistungsgrundlage von etwas ausgemacht werden, wohingegen meine Wahrnehmung davon, was die tatsächliche Leistungsgrundlage ist, etwas ganz anderes ist. Und also ich mache es mal ganz übertrieben, dieses Carbon statt Kondition, wir machen uns da ganz gerne mal drüber lustig, aber das ist natürlich, du kannst dir die Leistung nicht erkaufen, ja, sondern das ist tatsächlich sehr strukturiertes Arbeiten mit dir selbst. Ja. Und da haken wir ja voll ein, Entschuldigung.
Ja, ich wollte es auch sagen, wenn wir diskutieren über ganz genau, wie viel Watt auf, keine Ahnung, 5 Watt genau man was wie ansteuern soll, aber die Grundlage dafür passt nicht oder irgendwie das Trainingsvolumen dahinter stimmt nicht oder beispielsweise die Einheit würde über 3 Stunden gar nicht verpflegt, dann ist es was, worüber wir noch gar nicht diskutieren müssen. Das ist ja ganz oft so, dass wir sagen, erstmal wirklich die Basics und da bist du eben mit den Profis ja wohl ganz anders.
Genau, aber was man daraus trotzdem lernen kann, ist, ja klar macht bei Laura dann ein entsprechendes Cockpit etwas, nochmal den Feinschliff für ein Rennen am Tag X, ja. Aber grundsätzlich angelegt, und das ist vielleicht auch wichtig, Laura ist vielleicht an 2 Tagen im Jahr im Windkanal, aber die anderen 363 Tage passieren ganz andere Themen. Und das ist mir ein riesengroßes Anliegen, einmal da drinnen sowas wie Hierarchien zu schaffen, was ist tatsächlich wichtig. Und das ist im Sport doch das eher die unter der Wasseroberfläche verborgene Masse des Eisbergs, ja, wo du dann oben, sage ich mal, eine virtuose Sportleistung, ganz egal, ob das im Volti oder im Triathlon, im Laufen, das ist im Geige spielen, aber das kann auch eine naturwissenschaftliche Leistung. Also das meiste passiert als allererstes im Verborgenen, aber der Austausch darüber ist so wichtig und damit immer wieder in der Gruppe untergleichen, in einen Austausch zu kommen, der im Prinzip auch so eine Art Vergewisserung ist, auf dem richtigen Weg zu sein oder auch ein Korrektiv. Also Lisa, wie machst du das? Ja. Und dann kann ich zeigen, welche Sachen ich habe. Das ist mir innerhalb der Trainerschaft halt so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen, welche Wege von uns wir oder die wir vor einem theoretischen Hintergrund gestartet sind, in eine praktische Relevanz gebracht haben. Und ich glaube, das sind die wahren Geschichten, die sowohl im Kickers Training auf unserer Journey nach Rot oder im Kickers Individual oder eben mit den Profis das Eigentliche ausmachen, nämlich wie hast du es gemacht? Ja? Und wie kannst du besser werden?
Ja, und du hast es jetzt gerade den Begriff schon gebracht, in unserer Rot-Geschichte, also unserer Gruppe, die wir gemeinsam darauf vorbereiten, ist ja genau das der Kern, dass wir nicht High-End-Carbon hier und da und tralala, sondern wir starten bei den Basics und wir bilden Sportler aus. Und das ist ja, das macht so viel Freude, weil wir haben 4 Camp Days. Jetzt war ja schon der letzte.
Das ist verrückt, ja, das ist schon wieder 3 Monate bis Rot.
Ja, ja, die Zeit rennt. Und wir erleben so eine krasse Journey bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, weil wir eben gestartet sind bei den Basics. Was ist die Motivation? Was bringe ich als Person mit, um genau die Grundlage zu bauen, nachher auch im Endeffekt für den kompletten Race Day, aber auch für das ganze Leben danach, weil am Race Day wissen wir, die 180 Kilometer auf dem Rad, die werden manchmal einsam und genau dann rollt einen sowas oder holt einen sowas wieder ein, was mich vielleicht irgendwie instabil sonst werden lässt. Und wir haben versucht oder wir sind da sehr nah dran und entwickeln einfach Persönlichkeiten noch weiter und bieten Option A oder B. Und das ist ja das, was wir auch sehen oder jetzt beim Camp Day wieder erlebt haben, was da schon gewachsen ist.
Also der Camp Day jetzt am Wochenende war für mich tatsächlich wirklich auch so ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Zum einen kriege ich selbst meine Finger an den Puls unserer Athleten, dass ich weiß, was dort ist, was auch noch in den nächsten 3 Monaten geschehen muss zum Gelingen.
Darf, ja.
Ja. Genau, es darf. und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, dass dieses jetzt in Rot gewesen sein, also das physische Erleben dieses Landkreises, was immer so lustig klingt. Ich glaube, für Menschen, die es noch nicht erlebt haben, ja, aber in Rot hupen die Autos anders, nämlich meistens freundlich, ja. Selbst wenn wir eher mit Tendenz Richtung Mittelstreifen mit einer großen Gruppe auf der Landstraße herumfahren. Aber dieses positive Aufladen,
ja.
Mit etwas, das jetzt über die nächsten 3 Monate trägt, weil ich weiß aus Erfahrung, dass jetzt in den 3 Monaten tatsächlich natürlich die Konsistenz extrem wichtig ist, aber auch, dass extrem viel passiert aus dem, was jetzt angelegt ist. Ja. Dass diese 12 Wochen bis zum Rennen wirklich ja wie so elektrisierend wirken, weil das Frühjahr kommt, die Strecken bekannt sind. Wir ja im Prinzip 6 Ausbildungstage hatten, also 4x1,5 Tage, an denen wir ganz bewusst Elemente mit eingebracht haben, die das Besserwerden erleichtern sollen. Mhm. Ja. Und da bin ich heute schon wieder gespannt darauf, wie das wohl ist, wenn die ganzen Zieleinläufe in Rot reinkommen und hoffentlich wieder wie im letzten Jahr ganz viele sich in ihrer eigenen Erwartungshaltung übertreffen und dann aber vor allen Dingen eine spannende Reise zu sich selbst in dieser großen Gruppe machen.
Ja, ich meine, wir sind immer im Individualsport eigentlich unterwegs, aber wir haben dort eine Gruppe, die sich unheimlich auch selbst quasi Energie gibt und weitergibt und in sich noch mehr jetzt zusammengewachsen ist. Ich freue mich eben deshalb umso mehr auch auf den Race Day, weil dann sind auch noch die Familien dabei, die eben auch diese Geschichten quasi miterleben und dazu beitragen, dass das auch wachsen kann. Und das macht unheimlich viel Spaß, einfach diese Energie auch zu erleben. Jetzt in Rot, das Wetter hat gepasst. Und wie du sagst, ich meine, in Rot ist die Stimmung überall anders. Die Leute sind so positiv am ganzen Race Day umso mehr. Und die Persönlichkeitsentwicklung der Menschen danach auch noch weiter zu erleben, das macht dieses ganze Projekt ja auch aus.
Also neben dieser Rot-Journey, ja, glaube ich, jetzt so wahrscheinlich unser Headliner ist jedes Jahr, die glaube ich auch im Außen wirklich von uns so wahrgenommen wird. Ist es jetzt so, dass wir gerade daran arbeiten oder wir versuchen digital immer behender zu werden mit unseren Themen, so dass wir da leichter unterwegs sind, dass wir zugänglicher, intuitiver von unserer Bedienung dabei sind. Und mir ist dabei ganz wichtig, da nochmal unser Kickers-Training mit einzubringen, ja, weil da startet jetzt im Anfang Juni unser Kickers-Run-Training auch noch, ja. Und im Prinzip ist dort eine Lage dahinter, die ich, glaube ich, auch nochmal gern mit dir so ein bisschen erläutern würde, weil du jetzt auch maßgeblich in der Umsetzung davon bist, dass, ja, wir mussten immer wieder auch argumentieren, selbst innerhalb des Teams, ja, warum macht ihr diese 3-4 Laufeinheiten, ja? Wie arbeitet ihr mit dem Widerlager, mit der Ausdauerleistung in alternativen Sportarten? Und was hast du denn da für Erfahrungen gemacht, ja? Wenn man hinschaut, klar, du kannst viel, viel mehr Energie umsetzen, ja, wenn du mehr läufst. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es uns gelungen ist, auch schon häufig zu zeigen, dass wir mit moderaten Laufumfängen extraordinär gute Laufleistungen gebracht haben.
Ja, also ich glaube, einmal noch, um das aufzuholen, wir haben ja quasi Trainingspläne für Halbmarathon, 10 Kilometer und Marathon, sind wir gerade am Erarbeiten. Und wie du sagst, die meisten Läufer sind eben gewohnt, noch mehr zu laufen, als sie es bei uns tun. Aber genau deshalb machen wir das, weil wir sind manchmal ein bisschen anders, aber wir haben damit auch Erfolg, weil wir wissen, der Laufimpact ist ein sehr, sehr großer Impact. Und ja, man verbraucht ultra viel Energie und das mag einen krassen Trainingseffekt haben, aber eben nicht langfristig, weil wir erleben ganz, ganz häufig Verletzungsbilder von Läufern, die zu uns kommen, die eben früher mehr gelaufen sind. Und die Pläne, die wir jetzt geschaffen haben, ja, in Richtung Marathon kommt auch einmal eine 30 Kilometer Confidence-Boost-Einheit, wie wir das so sagen. Aber das ist was, was wir sehr minimiert halten, weil wir eben wissen, eine Additivsportart, Radeln dazu oder wenn es Wandern gehen ist, Schwimmen, was auch immer man gerne macht, kann ebenso quasi ein aerober Booster sein und die Laufleistung verbessern im Vergleich zu dem, dass ich über kurzfristig viel Laufimpact mich eher langfristig kaputt mache. Und deshalb unser Ansatz, Gesundheit auf die Eins, sehen wir, dass auch eine längere Entwicklung im Laufen teilweise nötig ist, um wirklich die Laufleistungen voranzubringen. Heißt, wir haben ja ganz bewusst auch 9-Wochen-Block in einem polarisierten Muster gesetzt, um die VO2 nach oben zu bringen. Eher typisch für einen Marathonaufbauplan, der sonst so kursiert ist, ganz viele Marathoneinheiten irgendwie in den letzten 6 Wochen zu setzen. Der Plan geht insgesamt 12 Wochen, das war's. Aber da fehlt uns die Entwicklungszeit. Und das, was der Schatz ja für uns Trainer ist, da diskutieren wir so viel immer drüber, ist eigentlich die Zeit, wo wir den Athleten in seiner, ja, Motorleistungsentwicklung eigentlich fördern können. Und das ist das, was nachher im Marathon auch mehr Geschwindigkeit hervorbringt. Und deshalb haben wir da so ein bisschen was anders reingebracht. 3 Laufeinheiten sind immer gesetzt, teilweise sogar 4. Aber für uns ist super wichtig, dazwischen wirklich zu entlasten, das System zu entlasten und den Konter oder ja einen Gegenpol zu setzen über eine Additivsportart, beispielsweise Radfahren, plus die Athletik halt stabil zu halten. Weil das ist das Nächste, wenn wir wieder auf die Carbon-Schuhe zurückkommen. Wenn ich nicht gut in meinem Schuh stehe und keinen guten Abdruck mache, dann bringt mir dieser Schuh im Endeffekt auch nicht so viel und der verletzt mich nachher eher. Und deshalb eine gute Athletik dahinter zu bauen, kann mich sogar dann auch wiederum schneller machen.
100%. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen kleinschrittiger nochmal drüber. Ich glaube, dass das wirklich Spannende ist, dass, nimm mal das Beispiel Philipp jetzt. Ich habe, seitdem ich Aktivsport gemacht habe, so 6-7 Kilo mehr. Mhm. Das heißt, ich bin gut über den 80 Kilo im Augenblick, ja, und merke natürlich, und ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr gerne läuft. Ich bin jemand, der mit dem Sprunggelenk schon mal die ein oder andere Verletzung vielleicht dran hatte, ja. Und ich merke, dass diese 80 Kilo auf jeden Fall mehr Impact haben, ja, als ich das vielleicht mit 74 Kilo früher hatte, so. Und das ist für mich jetzt, und das eine ganz, ganz elementare Erfahrung, dass das Laufen nicht so impactfrei ist, auch wenn ich, glaube ich, selber meine Lauftechnik relativ gut steuern kann, weil ich das, glaube ich, alleine über die Arbeit mit den Athleten sehr viel geübt habe, ist es dennoch so, dass ich mir diesen Laufumfang ganz behutsam nähern darf, ja, dass ich das ganz behutsam aufbauen muss, um läuferisch leistungsfähig zu sein und wirklich schnell, auch schnell laufen zu können. Gleichsam ist es so, dass ich deutlich mehr trainieren kann, als ich im Laufen laufen sollte. Und das wirklich mit die Augenöffner waren da bei mir im Profibereich so etwas wie ein Sebi, der aufgrund seiner Achillessehnenverletzung einfach kaum Kilometer machen konnte. Und da sind wir, glaube ich, mit einem Schnitt von 35 Wochenkilometer auf eine 1,09 im Halbmarathon gekommen. Und da war es natürlich so, dass über das Triathlon-Training Schwimmen, Rad extrem viel andere Ausdauerlast drauf war. So. Und wenn man da jetzt wieder rausgeht, okay, was sind die Kernelemente davon, so etwas tatsächlich aus dem Profisport zu kopieren, ja, und zu sagen, das kann ich damit reingeben. Und jetzt ist es so, dass die, sag mal, der Durchschnittsmitteleuropäer näher an Sebastian dran ist als an Eliud Kipchoge. Mhm. Ja, einfach gewichtsmäßig, also der Triathlet ja. ist da näher dran in meinen Augen. Und genau das machen wir, glaube ich, uns da zunutze, dass wir eben diese impactfreieren Sportarten, ob das jetzt Schwimmen, Skilanglauf, Skibergsteigen, Radfahren, Inlineskaten mit Stöcken, Skirollerfahren, Rudern, fällt dir noch was ein? All diese Themen, die weniger Impact haben, Schwimmen, Aquajoggen, die mit hinzuzuziehen zum Training und die aber auch ganz bewusst ernst zu nehmen als qualitative Einheiten, die entweder als Bridge trainiert werden können oder an separaten Tagen, sodass man auch lauffreie Tage organisieren kann und damit im Prinzip tatsächlich eine ja aus mehreren Elementen bestehende Form im Laufen zu kreieren.
Ja, um quasi wie so eine Art Boost zu erleben. Das heißt, nicht zurückzustecken, weil man irgendwie nicht so viel laufen kann, sondern durch die Zusatzsportart sich noch schneller weiterzuentwickeln und vor allem diese Langfristigkeit zu halten. Das ist, was wir super krass erleben im Triathlon und was wir so gerne auch mehr im Laufsport sehen möchten, weil es ist bisher noch nicht so oft gesehen, dass ein Läufer auch nebenbei noch eine andere Sportart macht. Aber wir wissen, wie gut es funktioniert. Das sehen wir ja allein an den Ergebnissen, die wir im Triathlon im Lauf quasi im letzten Part immer haben.
Ja, und einen dicken Einfluss darauf hat auch der Lars Lienhardt mit seinem Neuroathletiktraining und das quasi das Gehirn als Ressource für Leistung mitzudenken. Das hat für mich eine Doppelbödigkeit. Der Lars hat immer diesen Aufruf nach more perfect reps. Mhm. Das heißt im Sinne von, dass ich gar nicht in diese Ermüdung reinmarschiere, sondern dass ich tatsächlich eine hohe Bewegungsqualität über eine gegebene Zeit einhalte. Meine Komfortzone damit immer weiter ausbaue, ja, aber das heißt, ich muss die schon ordentlich pushen, aber dabei die Prämisse im Kopf der Gesundheit, dieses du nennst es Gesundheit auf die Eins, bei den Sachen, aber diese Hierarchie zu halten und die Ermüdung vielleicht dann zum Beispiel eher auf die Radelemente zu legen, wo die Bewegungsausführung nicht so einen riesen Impact hat, da zum Beispiel das Herabtreten eines Pedals weit weniger Impact hat eben als die Stöße beim Laufen, wo bis zu 7-fache des Körpergewichts dann eben wirkt und eine falsche oder weniger hochwertige Bewegungsausführung natürlich auch immer Scherkräfte hervorruft.
Ja, ja. Und das, was du gerade gesagt hast, mit den Komfortzonen erweitern, das ist was ich so ultra spannend finde auch, weil wir versuchen ja immer, wir sagen immer, wir pushen quasi die Komfortzone nach rechts und links auf. Das heißt, es beginnt schon mit mal ein bisschen langsamer zu laufen, als man es gewohnt ist und schneller zu laufen, als man es gewohnt ist. Da sehen wir ja ganz häufig, Läufer, die zu uns kommen, die können meistens nur ein Tempo. Und wir sagen jetzt, lauf mal bitte langsamer und jetzt aber auch ordentlich schnell. Und allein sich auf diese zwei Ebenen einzulassen, macht schon ganz viel. Aber das Gleiche gilt nachher ja auch, wenn wir andere Bewegungsausführungen anbahnen, sich darauf einzulassen, mal was anderes zu machen, das entwickelt so unheimlich viel weiter. Und das ist auch was wir jetzt versucht haben im Training, also in unseren Trainingsprodukten auch mit einfließen zu lassen, mal andere Wege zu gehen, um diesen Freiraum zu schaffen.
Genau, und das hat ganz viele Elemente nochmal, wenn man das nochmal aufsplittet. Es ist, glaube ich, einmal tatsächlich, dass wenn ich eine motorische Vielfalt provoziere, dass ich dann in der Zielbewegung auch länger ermüdungsfreier unterwegs sein kann. Zweite Sache ist, klar, wenn mein Gehirn immer nur 5-Minuten-Tempo gewohnt ist und ich kann dich nachts um 3 wecken und du kannst 5-Minuten-Tempo laufen, aber das Gehirn denkt, wow, 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 ich verliere mein Gleichgewicht, ja, wenn ich schneller als 4 Minuten dann laufe, auch wenn es nur 100 oder 200 Meter, wie auch immer sind, ja. Aber das ist tatsächlich die Maximalgeschwindigkeit, ja, ist immer eine, ja, ein Prädiktor für die Teilgeschwindigkeit, die ich halt auch über eine lange Strecke machen kann, ja. Und das finde ich auch extrem interessant und das vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass das Nervensystem über das Altern natürlich auch immer ein Stück weit an dieser Qualität, an Bewegungsgeschwindigkeit verliert. Das ist das, was ich da unbedingt mit reinnehmen möchte. Und dann ist es so tatsächlich dieses Performance under Fatigue im Sinne von, dass mir mein Körper, und das ist ja ganz besonders hart, gegen das Nervensystem oder gegen eine Ermüdung zu arbeiten, ja. Und das neben allen metabolischen Pattern, im Blick zu behalten, wie Bewegungsqualität darauf mit einziehen kann, dass das Nervensystem weiß, es ist alles okay.
Ja, ja, aber das beginnt ja schon mit unseren Kickers Athletics, wo wir die richtigen Bewegungen anbahnen in einer Art von Maximalkrafttraining, obwohl ich mit meinem eigenen Körpergewicht arbeite. Und dort versuchen wir ja auch schon, die Bewegung anzubahnen und wir merken krasse Effekte, rein sei es von der Wasserlage oder nachher, was für einen runden Tritt ich ausübe beim Radfahren oder wie meine Lauftechnik sich verbessert oder wie meine Haltung im Alltag ist und wie fit mein Geist ist, einfach nur, weil ich gelernt habe, wie eine Bewegung anzubahnen ist. Und wenn wir sehen, auch was für einen Effekt das hat, langfristig, nachher auch in den letzten Kilometern im Marathon, letztes Jahr haben wir es gesehen, wie schön unsere Rotstarter über die Ziellinie gelaufen sind. Dann ist das ja genau das, wo wir hinwollen.
Ja, nämlich gesund, leistungsfähig zu sein. Das im Kern zu haben. Und das ist für mich etwas, was Gelingen bedeutet. Gelingendes Sporttreiben, gelingende Begleitung von uns eines Prozesses.
Ja. Und was Freude macht, was nachher das Grinsen noch viel breiter macht.
Sowohl beim Coach als auch beim Athleten. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Und es ist ein holistisches Konzept, was immer wieder natürlich auch von uns, also wir optimieren uns genauso da drin. Ich glaube, das ist auch jetzt das Element, wo wir vielleicht wieder den Loop zu unserer Arbeit zurückkriegen können, weil ich glaube, dass das etwas ist, das uns beide verbindet da drin, dass wir das Streben nach dem Besserwerden nicht das Streben als Selbstzweck hat, da besonders weiterzugehen, sondern dass es einfach als ein spannender Prozess empfunden wird da drin. Ja, also das ist nicht, dass ich dich damit nerve, ja, glaube ich, sondern dass es eher auf ein echtes, gewachsenes Interesse fällt, ja, dass man da drinnen sich Türen aufstößt und neue Räume erschließt, in denen immer Dinge zu erleben sind, die auch eigentlich mich mit jeder Saison etwas erleben lassen, dass ich meine eigene Werkzeugkiste erweitere und damit für mich unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Probleme ausprägen kann. Ja. Und diese Idee, diese Werkzeugkiste, muss ich frech sagen, dass mir das besser gefällt als der Blumenstrauß. Auch wenn die Blumen schön sind, ist aber das Werkzeug, das glaube ich, das steht für mich sinnbildlich dafür für eine menschliche Weiterentwicklung und dass ich Verhaltensmuster, Anwendungsmuster, Kniffe, Übungen, mentale Techniken, Blickwinkel da drin parat habe, um auf unterschiedliche Themen zu reagieren, ja, und damit diese Kontinuität im Prozess gewährleiste.
Und ich glaube, das Wichtige ist, dass deine Werkzeugkiste ist nicht gleich meine. Also jeder von uns hat ja auch andere Werkzeuge, das ist auch gut. Wir unterhalten uns super viel und jeder bildet daraus, glaube ich, auch nochmal seine eigenen Strategien. Ja, wir lernen von dir auch sehr, sehr viel, was eben im Profisport abgeht, aber andersrum eben auch, was wir noch mehr auch im Alltagsgeschäft so erleben. Und die Persönlichkeit jedes einzelnen Coaches bei uns auch im Team macht nochmal wieder ein eigenes Werkzeug. Und das ist ja auch das Spannende, dass die ist unendlich groß und die darf ja immer noch weiter gefüllt werden. Manchmal fliegt auch irgendwann wieder ein Werkzeug raus, wenn das irgendwie veraltet ist oder man da eine neue Generalüberholung gemacht hat. Aber dieser Prozess steht nie. Und das ist aber was, was ja auch unseren Alltag so spannend macht, weil wir sind eigentlich dauerhaft am Arbeiten, wenn man so jetzt auffasst, weil wir überall und ständig dazulernen, sei es jetzt am Wochenende, wenn wir wieder irgendeinen Race geschaut haben oder irgendwas anderes ist, alles zahlt gefühlt auf die Werkzeugkiste ein.
Genau, aber das ist ja das, und wenn du das als gewinnbringend empfindest,
ja,
dieses, also am Ende heißt es Lernen, das Spiel, ja, und das ist etwas, und das hat einen ganz hohen Faktor an Unabhängigkeit. Das heißt, genau das etwas, was du freilässt, ja, das fliegt. Ja, und darum geht es, nämlich genau das. Und diese Werkzeugkiste hast nicht nur du oder ich, sondern diese Metapher ist so unheimlich gut, weil die im Prinzip jeder Athlet für sich setzt. Und das ist auch selbst jemand, der sich gegen Lernen weigert, also das Lernen verhindert, hat eine Werkzeugkiste, die ist halt nur einfach relativ leicht. Da ist nicht so viel drin. Ja, aber die eben das als Schatz zu haben damit, das finde ich unheimlich spannend und das ist das, was wir Athleten geben können, wenn man so will. Dieses versuch's doch mal so und über die Anwendung entscheidet jeder selbst. Ja, und über das, wir können Angebote machen, aber über die Nutzung, das ist, glaube ich, das Wichtige, ja. Die Entwicklung, wir entwickeln nicht, sondern wir machen nur diese Angebote. Und dann liegt ganz viel bei unserem Gegenüber. Was machst du draus?
Und dann, dass das Gegenüber die Selbstwirksamkeit spürt, das ist ja genau das, wenn der Erfolg dann, wir sprechen ja manchmal von Potenzial, Wachstum, Wirksamkeit. Sich selbst wirksam zu empfinden, das ist ja eigentlich das Ultimative, was man erreichen möchte, weil dann hat man so Next Level geschafft.
Ja.
Und das bietet eben die Werkzeugkiste.
Ja, also dieser Dreiklang aus Potenzial, Wachstum und Wirksamkeit oder dieses, ich finde auch immer schön, das sich eingebunden fühlen. Ja, beschreibt das nochmal, das zusammengefasst. Ja, eingebunden heißt in einer Funktion, das ist wie ein Zahnrad, das dann irgendwie Traktion macht, aber was ja in der gesamten Komplexität dabei abgebildet wird.
Und vor allem nicht in einer Abhängigkeit zu sein, weil das ist immer nur auf Dauer oder befristet. Unabhängig aber zu sein, das ist ja auch, weshalb du sagst, jeder hat seine eigene Werkzeugkiste, dann kann man das noch mehr spüren.
Ja, mega cool. Finde ich auch super cool, dass wir uns im Podcast gerade darüber austauschen können, weil dafür bleibt man bei uns hier und da, also für uns beide im Alltag manchmal so nicht die Zeit. Wenn du da jetzt reingehst und ich schaue mal drauf zurück, ich lasse gerade vor meinem inneren Auge das ablaufen, ich bin im Prinzip aus der Schule raus, als in dem Jahr, in dem du dein Abitur an dieser Schule gemacht hast. Wenn du jetzt darauf schaust, auf diese Entwicklung, die du seitdem genommen hast, würdest du, wo siehst du da die ganz großen Stärken, ja? Und wo würdest du vielleicht weitermachen wollen?
Also man muss dazu sagen, nach dem Abitur habe ich erstmal ein Jahr im Ausland in Ghana verbracht und an einer Schule unterrichtet, die komplett das Gegenteil war von unserer Schule. Also komplett Frontalunterricht, nichts mit Selbstentwicklung, sondern den Stoff irgendwie reinprügeln, was für mich krass war. Aber da habe ich erstmal reflektieren gelernt, so wirklich, was eigentlich das Prinzip unserer Schule ausgemacht hat. Und was es auch wirklich für die Selbst- und Weiterentwicklung, vor allem damals für die Mädchen in meiner ghanaischen Schule, fand ich sehr, sehr krass. Das war quasi wie so ein bisschen so ein Spiegel vorgehalten. Das hat mich damals schon echt weitergebracht. Dann zum Studium, natürlich ist nochmal eine ganz andere Lebensphase, wo man ja sich viel auslebt. Die Theorie lernt, aber nie das Praktische. Dann kam noch Corona, das heißt, es war noch weniger praktisch. Wenn man sich da ein Sportstudium vorstellt, ist es ganz wild, wenn man Schwimmen irgendwie in seinem, Zuhause
Microsoft Teams macht.
Wirklich mit Playmobil-Männchen so ein Schwimmbad bastelt und dann Schwimmunterricht skizziert. Das heißt, es ist wirklich fernab von dem ganzen Alltag. Und dann habe ich aber parallel schon ganz viel weiter unterrichtet, auch im Voltigieren. Das heißt, der Bezug zum Menschen und die Entwicklung von Kindern dort zu fördern, war da schon immer ganz im Fokus. Jetzt im Arbeitsalltag ja noch viel mehr. Und der Coaching-Aspekt ist auch der, der mich so reizt, weil es einfach die Weiterentwicklung von Persönlichkeiten finde ich unheimlich spannend. Egal, welche Person dahinter steckt, nahe an der Person zu sein, macht einfach für mich ganz, ganz viel Spaß. Und dabei zu erleben, was der Sport für einen Effekt auch auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Also die meisten Menschen, die zu uns kommen, kommen ja wegen des Sports. Aber sehr schnell kommt dann auch der Wunsch nach einer Persönlichkeitsentwicklung hervor. Und das ist das, was mich auch reizt. Gleichsam aber auch quasi in den Trainingsprozessen noch mehr rausholen zu können, beziehungsweise einfach noch mehr Optionen schaffen zu können, wie man auf verschiedene Personen zugeht. Das ist das, was, glaube ich, für mich auch immer im Vordergrund steht. Und einfach das zu spüren und mit Athleten mitzuerleben, was sie da durchlaufen. Das kann in den Educations sein, kann in dem nächsten Rot-Projekt sein, worauf ich mich auch jetzt schon freue, oder in den Situationen mit einzelnen Athleten. Aber quasi das Coaching noch weiter zu vertiefen und die Geschichten mitzuerleben, ist auf jeden Fall das, was mich ultra reizt.
Das ist also mega cool. Und eigentlich schon fast ein wunderschöner Abschluss für unser Gespräch heute, weil ich glaube, wir haben schon massiv viele Punkte abgetastet. Und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir, wo wir ja wahrscheinlich noch tiefer in einzelne Themen abtauchen können, wo wir vielleicht auch nochmal weitere Nischen unseres Angebots von Kickersports beleuchten können. Vielleicht auch nochmal weiter in dein Volti-Thema mit reingehen, also tatsächlich vielleicht mal zur Athletik. Was mir gerade noch zu deiner Anmerkung eingefallen ist, das ist ja etwas, dass der Sport Mittler für etwas anderes ist. Und ich glaube, dass das, wenn das rauskommt, dann leistet der Sport auch noch was ganz, ganz anderes Wertvolles, ob das jetzt ein Gruppengefüge, eine Persönlichkeitsentwicklung, die Dinge da hinten dran, also an einem ganz anderen Beispiel für andere Bereiche zu lernen, ist etwas, was, glaube ich, jetzt zum Beispiel bei einer Betriebssportgruppe von Porsche unheimlich deutlich wird, ja, die ja diese Gruppe, die ja wirklich für sich etwas findet im Sport, fernab von ihrem alltäglichen Bild, aber ein verbindendes Element, wo Hierarchien auch plötzlich verschwinden, wo Gemeinschaftserlebnisse im Mittelpunkt stehen und das, ja, genau, und das wieder durch den Mittlersport entsteht.
Ja, und wir erleben das aber auch, das ist jetzt gerade in meinen Kopf gekommen, ganz junge Frauen, die irgendwie schon krass in irgendeinem Business unterwegs sind, die den Sport als Performance nutzen, also die sehr performant und sehr leistungsstark sind, und gleichsam aber auch in ihrem Beruf eine krasse Karriereleiter hochklettern, wenn das zusammengeht und quasi der Sport die Selbstwirksamkeit spüren lässt und das quasi der Beruf nebenbei auch so krass ansteigt, das ist wirklich spannend zu begleiten, weil das irgendwie so auch wieder Hand in Hand geht. Und wenn es auf der einen Seite hakt, dann hakt es manchmal ja auch auf der anderen. Und wenn wir schaffen, den einen Knoten zu lösen, dann geht es wieder beim anderen. Das ist ja so. Da sind wir ja so, so nah dran und erleben echt die wildesten Dinge. Und bei sowas, das finde ich auch wieder cool, weil da, ja, das ging jetzt gerade vor meinem Kopf hier voran, wie einfach Menschen ihr Sport treiben, ist ein Zugang eben auch zu anderen Dingen, sei es der Beruf, sei es die Familie, sei es sonst irgendwas. Wie du auch mit Porsche gesagt hast, wieder ganz andere Gruppe, der dann ja alles durchmischen lässt. Aber da bieten wir einfach einen Zugang.
Und das ist, glaube ich, nochmal eine nächste Relevanz, wo wir vielleicht auch den Zirkel, den Schluss für unseren Podcast mit da reinbekommen können. Und zwar, ich nehme jetzt so wahr, ich führe jetzt gerade ein Leben in der Sportblase. Ich glaube, dass mich da die Schule auch ganz viel geerdet hat vorneweg. Jetzt bin ich gerade da so ein bisschen in was anderes abgetaucht. Ist aber ein Punkt, dass dieses Leisten, sich spüren, gesund sein, daran arbeiten, ganz relevante Themen auch sind, wenn ich heute im Augenblick in Gesellschaft reinschaue und wenn ich Punkte sehe, in denen es vielleicht knirscht, wir gerade ganz viel Unsicherheit haben und wir haben jetzt über Wirksamkeit gesprochen, über Selbstsicherheit, Dinge, die da erlebt werden können, ja, und wie du sagst, Menschen, die für sich eine Stärke entwickeln und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es zum Beispiel im Augenblick eine ganze Menge Stärke bedarf, um in einer Welt, die doch ganz schön viel links und rechts wabert und unsicher und hier Krieg, da einbrechende Kurse und so weiter, Dinge, die, glaube ich, wenn man sie wahrnimmt, einen auf jeden Fall bewegen, ja, und auf die man aber keinen Einfluss hat und die ja ganz häufig nur als Meldung auf einen kommen und dabei verarbeitet werden dürfen. Und dabei geht es darum, Menschen zu stärken. Ja? Ja, ja. Und darin selbst stabil zu stehen in seinem Fundament. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil, den Sport mit leisten kann, nicht leisten muss. Es ist nichts, was kausal passiert. Aber das finde ich unheimlich schön beschrieben, gerade da drin.
Ja, den der Sport aber oft auch einfach mit sich bringt, weil man sich besser fühlt, weil man die Gesundheit steigert. Und das ist auch schon Teil von sich besser fühlen, Stabilität fühlen.
Ja.
Ja.
Das ist ein richtig cooles Ende. Ich sag ganz herzlichen Dank, Lisa, dass du heute Gast im Kickers Radio warst. Ich habe mir jetzt, glaube ich, hier nebendran schon 3-4 Punkte notiert, über die ich gerne mit dir noch vertiefter sprechen würde. Ja, schön, dass du da warst. Lisa, unsere Trainerin bei Kickers Sports. Sie trainiert im 1:1, ist beim Kickers Training mit dabei oder ist in unseren Kickers Education zu haben. Wenn es euch gefallen hat, der Podcast, erzählt es gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne uns. Und wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag.
Macht's gut.
Danke dir.